Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder alle, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben, das Innere und all denen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es ein wundervolles neues Interview mit der Anne-Marie. Wieder ein Kontakt über Instagram. Inzwischen liebe ich dieses Portal, weil es da so viel Motivation und Inspiration gibt. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Und ich finde diese Interviews mit Menschen, die ich über Instagram kennenlerne, immer selber total spannend, weil ich meistens auch noch nichts weiß. Ich folge dann dem Portal, also dem Account, dann gucke ich mal so ein bisschen, denke so, ah, das ist ja spannend. Und wenn man spricht, dann erfährt man ganz andere tolle Sachen. Da haben wir gerade schon was erfahren. Die Anne-Marie wohnt um die Ecke. Wer hätte das gedacht? Und ist Lehrer. Ah, jetzt habe ich schon zu viel verraten. Nein, jetzt schweige ich stille. Wenn du dich in einer Minute vorstellen solltest, was würdest du über dich sagen?
Ja, genau. Also ich bin Anne-Marie, ich bin Lehrerin, so wie du gesagt hast, an einer Gesamtschule. Ich habe die Fächer Pädagogik, Latein und Mathe und bin jetzt in der 6 und 11 und 12 unterwegs. Und seit Neujahr diesen Jahres blogge ich eben auch bei beziehungsweise Schule. Und so ungefähr alle 2 Wochen fallen mir so Ideen ein, damit die Lehrer inspiriert, die Schüler motiviert und die Eltern gelassen sind, was Schule angeht. Und habe auch jetzt langsam ein kleines Netzwerk aufgebaut, weil man ja immer wieder Menschen findet, wie du sagst, bei Instagram, die Gleichgesinnte sind. Das freut mich sehr.
Ja, das ist cool. Da kommen wir gleich auf jeden Fall näher drauf zu sprechen. Und du selber bist auch Mama, ne?
Genau, ja, genau. Mein Mann und ich, wir wohnen hier in unserem Haus, was wir gekauft haben, mit unseren beiden Kindern, haben jetzt ganz viel Platz. Sie sind 3 und 1.
Oh, noch auch so klein.
Ja.
Und das geht mit Lehrerin sein und Schule und
genau, ich mache eine halbe Stelle, das ist super.
Ja.
Und die Springstunden nutze ich dann zum Arbeiten in der Schule, damit ich möglichst wenig zu Hause machen muss. Ja. Weil der Abend ja schon eher unplanbar ist. Also ja. Ne, manchmal ist es ruhig, manchmal nicht. Und dann ist mir das zu heiß, irgendwie darauf zu pokern, dass ich dann abends noch was machen kann.
Ja, genau. Sehr cool. Dein Blog, jetzt hast du gerade schon gesagt, das finde ich schon sehr faszinierend, dass du alle 3 mitnimmst. Also die Lehrer sollen inspiriert sein, die Schüler sollen motiviert,
genau.
Und die Eltern gelassen.
Genau.
Cool. Wie bist du darauf gekommen? So, also ich meine.
Tja, das ist eine gute Frage, ne? Ich habe mit meinen beiden Freundinnen, die ich auch ganz am Anfang eingeweiht habe, in die Idee so hin und her geschrieben. Und es war so ein Prozess. Also, wie soll das Ding erstmal heißen? Und damit alle auch verstehen, worum es geht. Ja. Ne? Bei beziehungsweise Schule ist das Wort Beziehung halt drin. Das fand ich ganz schön. Und wenn man sich die Beziehung anguckt, dann hat man ja verschiedene Menschen, die miteinander in Beziehung sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich bin ja als Lehrerin mit den Eltern in Beziehung, ich bin mit den Schülern in Beziehung und eben die Lehrer ja auch an sich als Kollegen. Dann dachte ich mir, mache ich doch mal die ganze Palette auf.
Also finde ich gut, aber jetzt wäre mal der andere Erfahrungswert, wie viel Kollegen sehen das denn so, dass man auch wirklich mit den Eltern in Beziehung ist? Weil ich jetzt so als Mutter die andere Kehrseite, also ich habe ja ein Kind mit Sonderausstattung, sage ich immer. Das heißt, für den einen war ich, glaube ich, so viel wie in der Schule wie für 5 Kinder oder so.
Ja, das kann ja sein, genau.
Das ist ja, ne, und so. Gespräch, und für den anderen habe ich das dann eher gemieden. Heute nicht so mehr. Aber oft ist es ja so, dass da wenig Gespräch, Beziehung, Kontakt ist.
Ja, man hat natürlich, ne, diesen klassischen Elternsprechtag irgendwie. Aber es gibt schon Eltern, mit denen man mehr in Kontakt ist, einfach weil das für die Kinder irgendwie notwendig ist. Natürlich mit manchen auch weniger, klar.
Ja.
Aber man kann sich ja auch die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern angucken. Also besonders, ne, wenn es um Noten geht. Das Kind kommt mit einer schlechten Note nach Hause und dann hat es schon schlechte Gefühle, kriegt zu Hause noch mehr. Also dass man auch diese Beziehung irgendwie genauer anguckt. Und das ist dann natürlich ja so über Eck, ne? Also dann noch nicht mal direkt Lehrer, Eltern, sondern ja so ein bisschen mehr vielleicht Schülereltern auch.
Ja. Also, wie gesagt, finde ich großartig. Ich bin auch gestolpert über, ich glaube, eine Story war das, wo du von einem Kongress berichtest, der im März ist, wo du dabei bist.
Ja, genau. Ja, ich habe mit der Sabine Omarow schon ein Interview aufgenommen. Ist auch schon wieder ein paar Monate her. Für den LRS-Kongress. Das ist jetzt der 3., den sie organisiert. Und die ist ja auch, also ganz umtriebig, jedes Jahr macht sie jetzt einen. Und da durfte ich über die Macht von Lehrern sprechen. Also es wird immer genau, so tabuisiert.
Da wollte ich dich mal fragen, kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen? Weil das ist ja für mich jetzt so ein Gegenpol, ne? Also ich sage jetzt mal, Macht ist ja das, was viele Lehrer leider ausüben, so nach dem Motto, ich bin der Lehrer, ich so ein bisschen wie zu Hause, solange du Füße unter meinen Tisch stellst, ist genau. Das bei in der Schule ganz oft mal, ich bin hier Lehrer, du hast zu springen. Was ja jetzt auch im Gegensatz zu steht zu deinem Account, der heißt beziehungsweise Schule. Also wenn man den Schwerpunkt auf Beziehung legt, was ich ja denke, dass dein Anspruch ist, kontra Macht, da fände ich spannend, wenn du mal ein paar deiner Gedanken teilen würdest.
Ja, also das ist nämlich genau das, was man so gemeinhin denkt, ne? Dass sich das zum Beispiel ausschließt. Also dass das eigentlich nur funktioniert mit der Beziehung, wenn man die Macht irgendwie abgibt. Aber das funktioniert ja auch nicht. Also sie ist ja da. Die ist ja einfach vom System gegeben. Ich kann ja nicht so tun, als würde ich jetzt keine Noten mehr geben. Bin jetzt der beste Freund der Schüler. Geht ja nicht. Ja. Ne? Und da muss man irgendwie eine Möglichkeit finden. Und dann, bevor man eben die Macht gegen die Schüler einsetzt, was ja normal ist, also ne, im Zweifel halt irgendwie Daumen drauf und ne, irgendwie das Machtmittel, kann man eben gucken, wie man die Macht für die Schüler einsetzt. Also dann die nicht verleugnet, sondern mit ihr arbeitet, aber dann eben für die Schüler und nicht gegen sie. Und das finde ich immer eine schöne Möglichkeit, weil dann hat man trotzdem noch so ein Standing. Also dann ist man jemand, der einen Rahmen gibt und Sicherheit schafft, weil das ist ja einfach auch unser Job. Aber schränkt die dann nicht ein, dadurch, dass es dann heißt,
wie ne, ich bin jeder Große. Aus, die Macht für die Schule einsetzen. Gibt man einen praktischen
genau, Beispiel. Das wäre so ein philosophischer Hintergrund. Genau, also bei den Noten mache ich das zum Beispiel so, ich gebe ganz am Anfang immer so eine Liste raus, was von 1 bis 6 sozusagen in der SOMI-Note so für Anforderungen da sind und die kreuzen an, was die haben wollen auf dem Zeugnis. Ne? Also ich beabsichtige was weiß ich jetzt irgendwie eine 3. Ja. Und dann steht da halt das und das muss man dafür machen. Mhm. Und bei der Quartalsnotenbesprechung, die jetzt nächste Woche hier auch ansteht, dann kramen wir den Zettel wieder raus und gucken, wo das Kreuzchen war und dann sage ich denen, wo es meiner Meinung nach steht, also was ich wahrgenommen habe, ob das passt oder nicht.
Ja.
Und wenn es passt, ist ja super. Wenn es nicht passt, dann sage ich, okay, momentan ist es vielleicht eher, was einer 4 entspricht, dann kannst du aber das und das machen, um auf die 3 zu kommen. Oder du sagst, ja, 3 ist jetzt auch irgendwie easy gewesen, ich hätte Bock auf eine 2, dann sage ich, okay, dann mach das und das dafür. Mhm. Aber ich mache nicht die Moralkeule und sage dann, ja, das geht ja gar nicht, ne? Also überhaupt, und du spielst unter deinen Möglichkeiten, oder wenn jemand sogar irgendwie 5 stehen würde, müsste ich ja eh gucken, was es mit mir zu tun hat als Lehrerin. Ne, sowas kann man ja nicht beabsichtigen, das geht ja nicht. Ja. Also ne, die Moral auch schon mal rauszunehmen, was funktioniert für eine Note? Das ist für mich auch ein Training gewesen, ja. Da so reinzukommen.
Wie bist du da hingekommen? Also wie hast du das trainiert und wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe selber auch eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht und bin mir da so auf die Schliche gekommen, dass ich sehr gerne mit Moral um mich werfe, also nicht nur in der Schule.
Ja.
Sondern ne, wenn es eng für mich wird, dann packe ich die Moralkeule aus, das habe ich früher gerne gemacht. Das überhaupt mal zu sehen, ist ja schon mal spannend, weil, ne?
Ja, was hast du für eine Coaching-Ausbildung gemacht?
Ich habe eine kontextuelle Ausbildung gemacht. Also, ah, ja, genau, bei der Coaching-Akademie. Und die sind insgesamt 2 Jahre, ist die Ausbildung. Ich habe jetzt das erste Jahr gemacht, das dreht sich alles um einen selbst. Und das zweite Jahr ist dann wirklich als Coach zu arbeiten, das werde ich noch machen. Aber erstmal eher mit sich selbst zu arbeiten, damit man überhaupt mit anderen arbeiten kann, ne? Und das habe ich dann eben gemerkt. Und dann habe ich in der Ausbildung dieses Projekt gehabt, die Moral daraus zu nehmen.
Ja, großartig.
Am Beispiel der Noten, ne? Also in der Oberstufe, aber auch schon bei den Kleinen.
Ja.
Also immer, wenn es was gibt, was mir nicht gefällt, dann das anzusprechen, zu sagen, mir gefällt das nicht, ohne dass alle dann direkt klein sind. Das ist so die Kunst.
Ja.
Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ist ja nicht.
Ja. Ja,
aber wie mache ich das?
Ja, also mega, also, weil, also ich bilde ja Traumatherapeuten, Traumapädagogen aus und wir entwickeln gerade, oder es ist mittendrin, unser eigenes Konzept, was dann auch für Lehrer, Erzieher und so weiter gilt. Und da ist dieser Persönlichkeitsentwicklungsanteil, nämlich immer zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Ne? Also, dass du gerade so, da hast du so im Nebensatz gesagt, wenn der Schüler eine 5 hat, muss ich mich erstmal fragen, was das mit mir zu tun hat. Mhm. Das finde ich ja schon... Hammer! So, aber wie viele Lehrer fragen sich das wirklich so, ne?
Ja, dafür ist aber auch dieses Bewusstsein noch gar nicht da. Die werden auch so nicht ausgebildet und wenn man darauf den Fokus nicht lenkt, das nicht kennt, ja, woher soll man es denn irgendwie wissen? Alle machen das so, wie sie es irgendwie gelernt haben. Und ich habe immer, also an diesen Stellen, wenn ich dann früher irgendwie rumgemeckert habe, dann konnte ich mir so von außen zugucken und habe immer gedacht, das ist total doof, was du hier machst. Aber ich wusste halt auch nicht, wie ich es sonst machen soll.
Ja.
Bis ich dann eben die Ausbildung angefangen habe und gemerkt habe, okay, was ist denn eben diese Alternative? Und das ist einfach zu gucken, was funktioniert für ein Ziel. Aber dann brauchen wir das Ziel ja auch. Deswegen kreuzen ja auch an, was sie haben wollen.
Ja, genau. Das ist so der im Hinblick auf den Schüler. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich wollte nochmal dieses zu sagen, dass es ja irgendwie alles mit einem selbst zu tun hat. Das ist ja, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dein ein Jahr Coaching-Ausbildung, die Erkenntnis mit dir da.
Mit der Gnase. Was? Erstmal bei mir gucken. Immer erst bei mir gucken. Nicht erst bei den Kindern. Also ich habe auch letztens noch einen Artikel geschrieben, da hatten wir eine Situation, dass eben auch so ein bisschen Stühle geflogen sind im Unterricht und die Tafel zugeknallt wurde. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht gedacht, das hat was mit mir zu tun. In dem Moment habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, was ist hier los? Aber im Rückblick, und ich habe das ja auch hinterher noch mit dem Schüler besprochen, habe ich erstmal geguckt, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es überhaupt so schlimm geworden ist? Also dass es irgendwie so eskaliert ist. Das habe ich schon auch gesehen. Ich hätte natürlich auch sagen können, oh, der Typ ist bekloppt. Ja. Da müssen mal irgendwie Maßnahmen ergriffen werden. Aber ich habe damit nichts zu tun. Damit kommen wir aber nicht weiter.
Ja, also da kann ich mal eine lustige Geschichte erzählen von meinem Kind mit Sonderausstattung. Da habe ich die Lehrer versucht zu coachen. Also in der Grundschule hat das super geklappt. Da kam ich dann irgendwann und die Lehrerin sagte, alles klar, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es funktioniert. In der weiterführenden Schule war das keine Chance. Und irgendwann musste ich dann anrücken, also ich musste ziemlich oft anrücken. Dann war die Lehrerin leicht panisch und sagte, jetzt geht's alles gar nicht mehr. Ich sage, was ist denn passiert? Ja, er hätte auf dem Fenstersims gestanden, erste Etage, und wollte sich da runterstürzen. Er hat gesagt, ich spreng jetzt. So, ne? Jetzt kenne ich meinen Sohn, ne? Der ist alles, aber mit Sicherheit nicht irgendwie suizidal. Das ist so das Letzte, was der ist.
Ja.
Und ich sage, okay. Ich sage, ja, aber wo ist denn das Problem? Ja, und die Kinder und das Signal an die anderen Kinder. Und dann sage ich, liebe Frau, reden wir über dieses Fenster. Und ja, und dann, sie war noch ganz aufgebracht. Und dann guckte ich sie so an und ich sage, Sie sehen schon, dass das ein Fenster ist, was man nicht öffnen kann. Genau. Das heißt, mein Sohn, clever wie der ist, hat sich auf das Fenstersims eines nicht öffnbaren Fensters geschmissen.
Ach so, ich dachte, das Fenster sei offen gewesen.
Nein, es war zu und man konnte es auch nicht öffnen. Es war eins von diesen, die man gar nicht öffnen konnte.
Ja, von denen es leider auch sehr viele gibt in der Schule.
Ja, und sie hat da irgendwie Panik geschoben und dieses, ihr zu vermitteln, das hat was mit ihnen zu tun. Er hat sie jetzt an der Nase rumgeführt. Sie hätten auch einfach sagen können, willst du mich verarschen? Komm da runter und mach, hör auf, so eine Show zu machen. Dann wäre
das auch so ein Machtding letztens. Ne?
Ja.
Ich kann das auch wieder auf Macht runterbrechen.
Ja, genau, ist auch wieder so ein Machtding. Und sie hat sich sozusagen, hat das nicht geregelt gekriegt und hat sich angegriffen gefühlt und ihre Fürsorgspflicht für alle Kinder. Das ist dann immer das letzte Argument. Ja, aber ich habe ja die Fürsorgspflicht für alle. Deswegen muss meiner dann, egal. Aber das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja klar hat das was mit ihr zu tun. Er hat das gemacht, weil er wusste, mit ihr kann er es machen.
Ja, das ist auch so was, was man dann irgendwie erkennen muss, was man mitkriegen muss als Lehrer. Ne? Gerade am Anfang, dann geht es ja darum, wo ist der Rahmen hier? Wie eng ist der gesteckt? Wie ist das hier bei der?
Ja, genau.
Ja, das erlebe ich auch die ganze Zeit. Und das ist auch nicht immer nett. Also ich finde das ja auch irgendwie, es gibt schon Situationen, wo ich sage, nee, so geht das wirklich nicht.
Ja.
Aber es ist ja halt die Frage, wie man das vermittelt und ob man sich dann persönlich angegriffen fühlt als Lehrer. Ich weiß zum Beispiel, das hat nie mit mir als Annemarie zu tun. Nie. Da kann Lehrer XY stehen. Das ist, das ist die Position, die ich habe. Die wird getestet.
Ja,
und nicht ich als Mensch. Und dann kann ich da ganz anders reagieren. Wenn ich immer überlegen würde, wenn das jetzt gegen mich persönlich, dann bin ich viel eher angegriffen und dann kocht das viel eher hoch.
Aber da bist du auch durch das Coaching hingekommen zu dieser Erkenntnis, zu sagen, ey, das bin gar nicht ich, egal was sie machen, das hat was mit meiner Position zu tun.
Genau. Ja. Also natürlich, ich bin ja als Mensch auch dabei, aber mit Chef und Mitarbeiter ist das ja ähnlich, ne? Die Konflikte sind ja oft, weil dann Chef und Mitarbeiter da sind, also da es diese Positionen gibt.
Ja, und es gibt halt Dinge, die sowas beeinflussen, die wir gar nicht steuern können. Also ich habe früher, da war ich Augenoptikerin in meinem ersten Leben, sage ich immer. Und wenn dann ein Kunde reinkam und mich sofort angepumpt hat, bin ich immer ganz locker geblieben. Und dann haben meine Kollegen mich immer gefragt, boah, warum lässt du dir das gefallen? Ich sagte, ich weiß doch, der meint mich nicht. Der hat irgendeinen Furz quer sitzen, seine Frau hat mit ihm gemeckert, keine Ahnung was. Und ich bin jetzt gerade mal das Ablassventil. Dann geht er wieder raus, dann ist gut. Wenn ich jetzt aber darauf eingehe, habe ich schlechte Laune und vermiese mir den Tag. Also das hatte ich schon relativ früh für mich so drauf. Aber ich glaube, dieser Punkt ist enorm wichtig, das nicht persönlich zu nehmen. Immer mit Kindern, auch mit meinen. Also deine sind jetzt noch klein, es wird noch ein bisschen spaßiger. Aber bei dem, was meine Söhne mir schon so alles an den Kopf geworfen haben, immer zu wissen, die meinen mich nicht persönlich, nie. Auch also der Kurz mit seiner Sonderausstattung, auch wenn der da mal du Arschloch Mama oder ich hasse dich oder so, da ist immer das bei mir abgeprallt, weil ich wusste, der meint mich nicht. Der ist gerade in seinem Film.
Ja.
Ich bin gerade das Ventil. So.
Ja, und trotzdem kann man dann gucken, also ne, wie man damit umgeht, dass man sich dann auch abgrenzt und dann auch sagt, also ne, wenn das häufiger passiert, so ich will nicht, dass du das sagst, ich will nicht, dass du so mit mir sprichst. Und dann ne, kann man darüber reden, warum man das überhaupt sagt.
Genau.
Aber ich will es halt mir gegenüber so dauerhaft nicht.
Ja. Das ist ja auch wieder was. Der zweite Schritt, ne? Wenn ich das kann ich aber nur, für mich zumindest, wenn ich gelassen bin. Also wenn ich nicht persönlich gekränkt bin. Wenn ich jetzt persönlich gekränkt bin und sage, ah, mein Sohn liebt mich nicht, ja, dann kann ich, dann reagiere ich wieder auf dieser Machtkontrollbasis so und spreche Sanktionen aus, die natürlich total aberwitzig sind.
Ja, und das ist natürlich, ne, es ist alles so ein Prozess. Also natürlich habe ich auch Tage, wo ich das irgendwie gar nicht so ganz mitkriege und hinter denke, ja, warte mal. Denk nochmal nach. Und dann gehört es aber auch dazu, dann nochmal hinzugehen, finde ich, ne, zu den Kindern und zu sagen, du, hör mal, ich habe da, glaube ich, überreagiert, tut mir leid. Und das machen auch nicht viele. Das machen nicht viele Eltern und das machen auch, finde ich, noch weniger Lehrer.
Ja.
Die denken, die haben es irgendwie nicht nötig. Aber wenn ich längerfristig eine gute Zeit mit denen haben will, dann mache ich das.
Ja, also bei eigenen Kindern, ich kann das sagen, so anfangen, wenn die zu sprechen, sehr empfehlenswert. Ich mache das nämlich auch immer so, ne? Ich kann auch nicht aus meinem Haus. Manchmal bin ich ja auch ein bisschen über der Spur mit meinen Wörtern und dann gehe ich auch wieder hin, war nicht so cool.
Ja, aber wie sollen die das sonst lernen, dass sie es selber machen sollen?
Ja, klar. Das geht ja nur Vorbild.
Ja. Ja, und das, also. Ich glaube, dieses Jahr, wo ich mich so intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe, das hat mich auf allen Ebenen natürlich weitergebracht. Ne? Also wenn ich jetzt auch Konflikte habe, die sind auch, also die sind kürzer. Ich habe nicht mehr so häufig Konflikte, egal mit welchen Menschen. Und ich kann da irgendwie viel schneller. Früher habe ich mal gedacht, so ich habe Recht. Und wenn ich sage, der andere hat Recht, dann breche ich mir so einen Zacken aus der Krone.
Ja.
Das haben ganz viele Leute ja, ne? Und das. Weil ich jetzt immer gucke, ich will ja erfüllt sein, ich will eine gute Zeit haben, auch mit mir selber, dann
ja.
Gehört das dazu.
Ja, und Recht haben wollen macht mehr Stress, als dass es Freiheit bringt. Das glaube ich auch. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu dem, wie du das machst. Das finde ich übrigens sehr cool, dieses mit dem Kreuzchen setzen. Weil das ist ja was ja für die Kinder ganz viel an ihren Grundbedürfnissen erfüllt. So, ne? Ja. Also das eine ist, sie lernen, sich selbst einzuschätzen, selber ein Ziel zu formulieren. Unsere psychischen Grundbedürfnisse sind ja einmal nach Bindung, aber auch nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, du gibst ihnen Orientierung und Kontrolle.
Ja.
Und dann ein weiteres ist Selbstwerterhöhung und Lustgewinn. Eigentlich hast du alle vier Grundbedürfnisse mit dieser kleinen Technik. So, wenn ich das mal als Psychotante da reinschmeißen darf, abgedeckt. Wie geil!
Und das ist auch, also es ist schön, dass irgendwie alles erlaubt ist. Also eine 6 macht natürlich in der Oberstufe zum Beispiel keinen Sinn, wenn man sich ja damit gleichzeitig entschieden hat, auch irgendwie nicht weiterzukommen. Ne? Also weil eine 6, dann kommst du nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn du das jetzt ankreuzen würdest, dann würde ich jetzt nochmal so mit dir sprechen wollen, warum du überhaupt hier bist und so. Das wäre ja irgendwie eine größere Frage. Aber theoretisch könnten die auch eine 5 ankreuzen. Ich sage denen nur, dann müsst ihr das ausgleichen können, wenn ihr weiterkommen wollt. Das müsst ihr irgendwie, ne? Wer weiß, mit welchem Päckchen die in die Schule kommen, das weiß ich ja nicht.
Auch das finde ich ja großartig, ne? Dass du eigentlich im Prinzip ja nur die Konsequenz aufzeigst.
Genau.
Ne? Und dann sagst du, okay, wenn du eine 6 ankreuzt, müssen wir mal fragen, warum bist du überhaupt hier? Und eine 5, ja, kannst du machen. Also ich glaube, dieses, was für mich dabei rüberkommt, ist den Wert rausnehmen. Also den eigenen meinen eigenen Wert, ne? Dass ich denke, also mir zum Beispiel, bei meinen Kindern, mir sind die Noten völlig egal. Die können machen, was sie wollen. Sie wissen, was sie machen müssen, damit sie durchkommen. Und ich sage, also der Große hat jetzt den 10er-Abschluss gemacht, geht jetzt noch aufs Berufskolleg. Dann habe ich gesagt, mir sind die Noten egal. Du machst entweder einen 10er-Abschluss mit Quali oder ohne Quali. So. Und vorher, die ganzen Jahre, haben wir so Lernen und so, weißt du, wofür? Das ist ja...
Letztlich interessiert es keinen.
Ja, genau.
So. Ne? Also,
da wo es Spaß macht, kann man... Ja, genau. Ja. Wenn es Spaß macht, kann man sich engagieren und ansonsten sie zulatte mit dem Maß an Arbeit klarkommst, dass du hinterher bestehst. Genau.
Fertig. Das ist natürlich die große Angst von Eltern immer, ne? Dass wenn es einmal irgendwie schlecht aussieht, dass das alles weitergetragen wird und dann halt irgendwann nicht mehr passt. Das ist ja das, was man eigentlich, wovor man eigentlich Angst hat, wenn man schlechte Noten sieht.
Ja.
Weil diese Momentaufnahme mit schlechten Noten, ja, so what? Da können 1000 Hintergründe irgendwie, ne, sein, aber man will natürlich, dass das Kind einen Abschluss hat und dann braucht man eben bestimmte Noten. Das ist nun mal so.
Ja, aber ich sage jetzt mal, die Technik, Taktik, die du anwendest, ja, im Prinzip zu sagen, du kannst das so machen, dann ist halt das die Folge. Also wenn du in meinem Fach eine 5 haben willst, musst du halt in irgendeinem anderen Fach eine 3 haben, um dann auszugleichen.
Genau.
Das ist ja, um das mit deinen Begriffen zu sagen, nicht so moralisieren. Ne? Vorher so, du weißt, und wenn, dann, dann, also wenn du das, dann, so. Ne? Da sind wir ja viel mit diesem Moral. Und das andere ist, was ja auch dann wieder Orientierung zu Kontrolle gibt, ich gebe dir eine Entscheidungsmöglichkeit. Also ich sage dir, wenn du das wählst, hat das die Konsequenz, und wenn du das wählst, hat das die Konsequenz. Und du entscheidest.
Ja.
Genau. Und das Wichtige auch, mich als Eltern und als Lehrer rauszunehmen, weil es ist ja deren Entscheidung. Und wenn die sich dafür entscheiden, einen Notendurchschnitt von 3,5 zu haben, damit zu bestehen, ist doch gut.
Ja, also ich habe auch, das mache ich ganz oft, auch schon ab der 11 eigentlich, ich frage dann immer, welchen, also für was sind die hier? Ne? Wer will nach der 11 gehen, wer will nach der 12 gehen, wer will Abi machen, weil die ja unterschiedliche Pläne haben, und dann, wer Abi machen will, welchem Schnitt denn? Also welche Zahl soll denn da hinten richtig stehen, so richtig mit Komma?
Ja.
Und das habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht in einem Lateinkurs, und ein Schüler saß auch in einem Pella-Kurs und er sagte in der nächsten Stunde, können Sie das heute hier auch mal machen, hier mit diesem Abischnitt? Das war so cool, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Da war ich aber schon der 12 damals. Und dann hatte auch jeder diese konkrete Zahl aufgeschrieben und dann haben die gesagt, hä, das kann ich doch jetzt gar nicht so genau sagen. Ich so, ja, das ist halt wie so ein Anker, den du wirfst. Ne? Ja. Du sagst so, du willst irgendwie 2,8. Ja, dann habe ich gefragt, wieso willst du denn 2,8? Also willst du irgendwas machen, wofür du den Schnitt brauchst? Oder bist du besonders toll, wenn du 2,8 hast? Weil dann können wir nochmal darüber sprechen, warum brauchst du eine Note, um dich toll zu fühlen und so.
Ja.
Worauf man ja auch getrimmt wird in der Schule irgendwann. Das ist mega spannend. Da könnte man tagelange Workshops mit Schülern machen.
Ja, krass, aber cool. Die lernen dadurch ja auch was, dieses, wie du sagst, Anker schmeißen, eine Zukunftsperspektive für was auch immer zu entwickeln. Sie fangen an, überhaupt mal drüber nachzudenken. Also bei mir in der Schule war das so, meinen Großen sehe ich das jetzt auch so. Ich habe Abi gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also ich hatte einfach keinen Plan, was mache ich danach? Und ich dachte, dann machst du erstmal weiter Schule. Bei meinem Großen ist das jetzt genauso. Ja. Weil in der Schule ja gar nicht dieses Mal auch gefördert wird, zu sagen, wo willst du denn hin? Und wenn es nur ist, mit welchem Note willst du das Schuljahr abschließen? Dann wäre ja ein ganz Mini-Training, also in deinem Fall ist es das, für alle anderen Lehrer eine große Empfehlung, das so zu machen, sozusagen ein kleines Mini-Training in Form von, ich setze mir Ziele und überprüfe die in den Vierteljahres- und Halbjahreskonferenzen und zu sagen, kann ich das erreichen, was muss ich machen, um da hinzukommen, und ist das Ziel noch relevant oder bin ich dann doch mit der 4 zufrieden, obwohl ich vorher 3 gesagt habe.
Ja, genau. Also das mir persönlich ist es ja letztlich eigentlich egal, wenn man so will, ne? Weil,
also. Jetzt höre ich immer, du sagst immer so in den Nebensatz, dann müssen wir nochmal sprechen. So, ne? Also da gibt es ganz viele, finde ich großartig. Jetzt höre ich die anderen Lehrer, mit denen ich auch ja viel in Kontakt bin und spreche, sagen, ja, wann denn? Es ist doch nie Zeit. Wir haben noch keine Zeit für Gespräche und Beziehungen. Aber es ist ja schön, dass du das siehst, aber wann denn? Wie machst denn du das?
Ja, das ist wahr. Also wenn ich jetzt damals, ich habe ja auch mit der vollen Stelle angefangen, Und wir haben zwei Standorte, das heißt, Pausen hießen für mich eigentlich, ich pendle halt zwischen den Standorten und esse währenddessen mein Butterbrot. Und das halt irgendwie von der ersten bis zur achten Stunde. Das ist schon schwierig. Ich finde, also es gibt, mittlerweile mache ich den Unterricht so, dass ich, wenn die in Gruppen zum Beispiel arbeiten, auch ganz kurz, es braucht ja manchmal nur ein, zwei Sätze, ne, einfach mal nachfrage, so, hör mal, ne, was war denn letzte Woche, wieso warst du nicht da? Letzte Woche hat zum Beispiel eine Schülerin, die kam nach zwei Wochen, in denen sie gefehlt hat, und ich so, oh, ich freue mich, dass du wieder da bist, ich habe dich vermisst. Ja. Ne, weil ich merke, oh Mann, der Platz ist ja leer. Mhm. Und das hat schon gereicht. Also ne, dann ging bei ihr so ein Lächeln auf und dachte, Mensch, Frau Backmann hat gemerkt, ich war gar nicht da.
Ja.
Ne, das sind so ganz kleine Sachen, finde ich. Man muss nicht immer eine halbe Stunde sprechen. Und dann aber bei den Quartalsnoten, dann ne, sitze ich halt auf dem Flur und jeder Einzelne kommt raus. Ich will das nicht immer im Plenum machen.
Ja.
Und nehme dann für jeden Einzelnen dann die Zeit. Und mit einer halben Stelle, muss ich auch sagen, ist das schon leichter. Ne, dann habe ich schon mal eine Freistunde, wo man doch mal sagen kann, okay, dann machen wir das. Mhm.
Ja. Ja. Ja, aber ich finde das so wichtig, was du sagst. Ich habe ja letztens einen Workshop für das komplette Kollegium an der Schule gegeben.
Cool.
Und da ging es genau das auch drum, Beziehungen aufzubauen. Da sagten die auch, haben wir ja gar keine Zeit zu. Und da habe ich gesagt, das ist so einfach. Also Beziehungsaufbau, ne? Das waren jetzt die zwei Sätze, zu sagen, boah, du warst gar nicht da, schön, dass du wieder da warst, freue mich, hab dich vermisst. Ja. Also, okay, waren es drei. Ne? Aber es dauert ja nicht lange.
Nö.
Ja, da habe ich dann auch gesagt, in die Augen gucken und mal lächeln. Mhm. Das ist Beziehungsaufbau. Also Beziehungsaufbau heißt ja für, also in meiner Sicht und so wie ich das sehe, in deiner auch nicht, mich hinsetzen und stundenlang über Gott und die Welt zu philosophieren und Anteil am Privatleben und ich weiß nicht was, sondern es geht um Interesse zeigen. Das ist mit einem Halbsatz oft getan, ist mit Blickkontakt aufnehmen und ernst nehmen in solchen Situationen, wo du dann auch sagst, dann, boah, war ich jetzt drüber. Das ist ja auch eine Form von ernst nehmen, indem ich auch mein Defizit vielleicht auch mal anerkenne und sage so, das tut mir leid, da war ich gerade ein bisschen.
Ja, also das, was wir eigentlich eh die ganze Zeit machen, das einfach bewusst machen, das reicht.
Ja, war ganz einfach, ne?
Und dann immer mehr, immer öfter bewusst sein und immer seltener unbewusst rumlaufen und das ist eine Trainingssache, finde ich. Also dass du nicht so sagst, oh, mache ich jetzt immer so.
Ja. Da hätte ich jetzt die spannende Frage, in deiner Schule, ist da ein spürbarer Unterschied zwischen sozusagen die, wie die Schüler bei dir sind und auch Noten vielleicht, im Gegensatz zu so einem, ich sage jetzt mal, alteingelassenen Bischof hier dort sagen und ihr müsst.
Davon haben wir ein Glück. Eigentlich, ich wüsste gar nicht, wer das in unserer Schule so macht. Aha. Also wir können das uns an unserer Schule, finde ich, auch gar nicht leisten. Also weil wir müssen mit den Schülern in Beziehung gehen, sonst fahren wir das vor die Wand. Wir haben keine andere Möglichkeit.
Das ist im Kollegium auch so bewusst?
Ja, also ansonsten würde man, glaube ich, an der Schule sehr schnell das Handtuch schmeißen.
Warum? Du sagst mal an der Schule, was ist an dieser Schule so besonders?
Ich glaube, wir haben echt viele Kinder, wo wir ganz viel auffangen. Also wenn wir jetzt im Gymnasium wären, weiß ich nicht, im ländlichen Bereich, da hätte man gar nicht so viel Druck zur Weiterentwicklung, sage ich mal, weil läuft ja. Ne? Oh, warum soll man jetzt genau hingucken? Was wollen sie denn? Die Noten stimmen doch.
Ja.
Ne? Und das ist bei uns nicht so.
Ja.
Also ich habe auch Arbeiten, die gebe ich mit einem Schnitt von 4,8 zurück.
Ja.
Und das ist natürlich nicht zufriedenstellend für irgendjemanden. Und dann heißt es, wie kriegen wir das wieder hin? Und die Lösung hieß jetzt, also es gibt einen neuen, wir haben jetzt einen Ankerplatz, so heißt das, wo Schüler aus dem Klassenverband rausgenommen werden und wirklich für eine Zeit lang 1:1 betreut werden, weil die sonst im Klassenverband völlig untergehen oder diesen halt zerschießen. Das heißt, die kriegen ihre Förderung, dann kommt vielleicht noch ein Sonderpädagoge mit rein, der mich an einer anderen Stelle nochmal unterstützt. Ich überlege nochmal, wer kann mit wem gar nicht arbeiten bei den Schülern, wer schon. Und dann kommen wir dahin. Und einfach nur zu sagen, ja, die machen nichts und irgendwie machen die auch nicht mit, das funktioniert bei uns nicht.
Ja, also ich finde das großartig, dass du das so sagst, weil es ist ja viel, ich bin ja auch eine ganz vorne, die sagt, unser Bildungssystem ist so scheiße. Das geht alles gar nicht. Wir prügeln das Wissen in unsere Kids rein. Die werden zu funktionierenden Ja-Sagern gedrillt. Die Wirtschaftsunternehmen, die kotzen im Quadrat, weil sie keine Azubis kriegen, die irgendwie denken können. so, ja, sondern die nur Befehlserfüller sind und am Handy sitzen. So, dass, also es, da klafft es inzwischen richtig auf. Aber das hört sich ja jetzt so an, dass selbst in diesem beknackten System, was ja jetzt von oben so vorgegeben ist, wir müssen die Schulen, ne, wie du sagst, du musst Noten vergeben und so, ja, es ganz viel Spielraum gibt, es anders zu machen.
Genau. Es sind natürlich, also unsere Schule könnte auch locker noch mit mehr Lehrern ausgestattet sein und überhaupt, ne? Aber auch, ich sage immer, Pech stellt hochhalten, hilft halt auch in die Keimen. Ja. Und dann muss man da gucken, was dann möglich ist. Und letztlich, es gibt immer Kinder, die man leider nicht erreicht. Das ist aber, weil dieses System eben so aufgebaut ist und wir uns auch nicht teilen können. Also die Welt retten können wir dann wohl nicht. Aber allein, dass wir zum Beispiel diesen Ankerplatz haben, das ist so geil. Also, ja, ne, dass wir das nutzen und sagen, wir haben hier Kinder, die brauchen irgendwie mehr Beziehungen, ne, auch öfter irgendwie 1:1, was ich im Unterricht einfach nicht leisten kann. Also schaffen wir sowas. Und dann gibt's das. Das ist, ja.
Da höre ich jetzt wieder andere Schulen da, aber wie soll das gehen mit dem Personalschlüssel? Wer soll sich denn da jetzt 1:1 hinsetzen?
Ja, ich denke, es ist so eine Schwerpunktlegung. Also die Schule sagt, das ist uns besonders wichtig und das machen wir. Natürlich müssen wir dann an anderer Stelle irgendwo einsparen, klar. Wir haben ja auch irgendwie nicht unendlich Lehrerstellen. Aber wenn es das Dringlichste ist, ist das jetzt gemacht worden. Das ist jetzt für die Kleinsten, also für die Fünfer und Sechser. Und das soll dann ja erstmal auch mitwachsen und sich entwickeln. Aber überhaupt, dass es diese Bereitschaft gibt, ja, großartig, und eben nicht zu sagen, die Kinder sind wieder hier nur das Problem, wir haben damit gar nichts zu tun. Das finde ich schon toll. Und das ist eben nicht an allen Schulen so, weil, ne, manche haben ja nicht so den Bedarf an Weiterentwicklung. So.
Ja, genau. Das ist, von daher ist es ja schon toll, dass du an so einer Schule bist, wo das nicht nur du bist, sondern im Kollegium und von der Leitung auch so gesehen wird, dass da was gibt. Kennst du eigentlich das Projekt Herausforderungen?
Ja. Das, ich finde sowieso, ich habe letztens in der Schule im Aufbruch hospitiert in Heinsberg in Oberbruch. Die, genau, sind ja so auch wie die vierte Aachener Gesamtschule, sind ja Schulen im Aufbruch.
In Heinsberg gibt es auch schon eine?
Genau.
Großartig.
Das ist die Gesamtschule Heinsberg. Ja. Ja. Und ja, das war auch ein Fest. Ja. Also, ne, als wir da saßen, die Gäste, und das hatte ich in einem anderen Podcast-Interview mit Laura schon erzählt, dann gab es eben eine Hospitantin, die fragte, was es für Disziplinierungsmöglichkeiten an der Schule gibt. Ja. Sagte der Schulleiter, dass die Angebote geschaffen haben, die so viele Schüler erreichen, dass sie das im Prinzip nicht mehr brauchen. Natürlich gibt es immer Schüler, die man eben so nicht erreichen kann, aber so ein, ich glaube, einen Trainingsraum zum Beispiel haben die gar nicht. Mhm. Und das fand ich so krass, dass in ihrem Kopf das gar nicht möglich war ohne Disziplinierung, weil das im bisherigen System halt so läuft. Aber wenn man es mal anders macht, dann fallen manche Dinge ja auch weg. Ja. Also wenn Kinder gerne lernen, dann muss man sie ja gar nicht so disziplinieren. Das muss man ja eigentlich nur, weil es sie nicht erreicht. Und das mal so, das fand ich schon mal sehr eindrucksvoll und überhaupt.
Ja, aber da sind wir bei so einem Grundsatz, finde ich. Wir sind in Deutschland so sehr in der Symptombearbeitung.
Ja.
Ne? Also, genau. Okay, das funktioniert nicht, dann muss das mehr diszipliniert werden. Und das funktioniert nicht. Also, ich habe das, was war das für ein Beispiel? Ach ja, genau, ganz anderes Beispiel, Rauchen. Wir wissen schon alle, dass Rauchen ungesund ist, so, ne? Ja, okay, dann musste jetzt für alle beschlossen werden, in Restaurants darf nicht mehr geraucht werden, dann musste beschlossen werden, auf diese Packung muss halt diese fürchterlichen Bilder drauf. Und als letztes habe ich vor kurzem im Radio gehört, wollen Sie jetzt ein Gesetz rausbringen, dass Sie verbieten wollen, dass in Autos geraucht wird, wenn Säuglinge dabei sind. Mhm, ja. Also, ne? Das heißt, wir nehmen immer ein weiteres Symptom und machen da noch ein Gesetz drauf und noch eine Disziplinarmaßnahme ist es ja auch, ne?
Genau. So.
Anstatt einfach mal zurückzukehren zu dem Ursprung, warum rauchen die Leute denn überhaupt? Mhm. So, ne? Und das, was du jetzt mit der Schule erzählst oder Disziplinar, ist ja genau das Gleiche, ne? Noch eine Disziplinarmaßnahme, Schulordnung abschreiben, was nicht alles, anstatt einfach zu gucken, was wäre denn, wenn Schule so ist, dass wir es gar nicht müssten?
Das wäre eine krasse Vorstellung. Und das ist für manche schon gar nicht möglich. Also ich hatte jetzt in Latein auch mit einer neuen Methode angefangen. Wir machen Latein jetzt nach Birkenbiel.
Yeah! Ja, ne?
Es läuft so gut. Es ist so toll. Weil ich keinen Bock mehr darauf hatte, dass wir da, also bei uns fängt es in der 11 an, dass wir dann in der 13 sitzen und dann also ein niedrigeres Niveau, es ging gar nicht. Ich hatte da Kurse, wo ich sagte, Leute, das ist ja irgendwie Ring und Piez mit Anfassen. Ich kann nicht weiter weniger machen. Es geht nicht.
Ja.
Keiner konnte Vokabeln, es war einfach nur ein Krampf, boah, und dann macht mir das auch keinen Spaß mehr.
Ja.
Und dann habe ich eben geguckt, was kann man denn machen?
Ja.
Genau, deswegen sind wir jetzt, wir haben einen ganz kleinen Kurs, 7 Damen sind das. Und unser erster Klausurschnitt war 1,1. Und wir haben keine einzige Vokabel auswendig gelernt bis zu diesem Zeitpunkt. Die haben die einfach gelernt, dadurch, dass wir diese Texte hören. Und ja, da gibt es Menschen, die dann sagen, ja gut, erstens ist ja auch ein total kleiner Kurs. Ne?
Ja, also, klar.
Wenn du 20 hättest, das wäre bestimmt nicht so gut.
Ja.
Ja genau, du hast die Arbeit bestimmt auch ganz leicht gestellt.
Ne? Ja, ja, natürlich.
Natürlich nicht. Ich habe mich an den Vorgaben gehalten, die wir haben. Es gibt da für Latein welche, die man erfüllen muss. Die haben das alles bearbeitet und manche haben sogar eher abgegeben. Das gab es bei Lateinklausuren früher nie.
Ja, ich hatte auch jede Minute. Ich kann mich daran erinnern.
Ja, genau. Und für mich, also ist das, also A, ist das natürlich, finde ich sehr entspannt jetzt, aber ich komme auch immer an Grenzen. Ne? Also ich denke dann manchmal, oh, sind wir jetzt irgendwie schnell genug? Ich muss ja im Jahr auch irgendwie bestimmte Lektionen schaffen. Nur so meine Ungeduld spielt da manchmal mit rein. Das hat aber nur was mit mir zu tun, weil die Schülerinnen machen das, was sie machen, das ist super. Und mein Job ist da halt auch wieder diesen Rahmen zu schaffen und die dafür zu begeistern, dass es auch so möglich ist. Und vor der Klausur fragte dann einer, ob sie denn trotzdem die Vokabeln also doch nochmal auswendig lernen dürfte, so für die Klausur. Und das war so spannend. Also man hat seit 12 Jahren, hat man so drin, du musst auswendig lernen, du musst kaufen, sonst ist das nicht in deinem Kopf drin.
Ja.
Und das wurde dann wieder wach bei ihr. Ich habe gesagt, ja, natürlich kannst du es theoretisch tun. Du kannst die Wörter ja aber. Ich werde nur Wörter in diesen Text nehmen, die wir ja schon hatten.
Ja.
Letztlich hat sie es dann doch nicht gemacht. Und es ist einfach faszinierend, wie das so wirkt, was man so jahrelang macht und was so Grenzen im Kopf dann sind. Und wir bisher immer noch kein Wort auswendig gelernt, es wird super.
Ja, so Hammer, ne? Also das ist ja auch was, wo ich denke, ich meine, die Vera Birkenbiel ist ja inzwischen verstorben schon ein paar Tage und die hat schon vor, in ihrer Zeit, also vor 20, 30 Jahren gesagt, wie Lernen eigentlich funktioniert, hirngerechtes Lernen und was setzen wir in der Schule um? Nix. Und wenn man dann sowas hört, wo einfach mal jemand sagt, ich mache das jetzt und dann den Effekt, ne? Ohne... Ja. Diese Paukerei, weil es einfach hirngerecht ist, ein Schnitt von 1, was auch immer. Und wenn es 20 wären, ja, und nicht so ein kleiner Kurs, dann hättest du vielleicht einen Schnitt von 2,5, aber es ist ja immer noch mega für Latein.
Ja, ja. Also ich finde das faszinierend. Wir haben dann auch ganz viele Videos von Vera Birkenbiel geguckt am Anfang, um die Methode überhaupt so zu verstehen, warum wir das so machen. Und dann haben die hinterher auch gesagt, das ist ja, warum wissen das denn nicht alle anderen Sprachenlehrer? Wieso machen die das denn so? Und ich so, ja, das kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wenn man es einmal so gemacht hat, dann macht man es anscheinend immer so. Es muss manchmal Leute geben, die sich dann weitere Gedanken machen. Und,
ja, und die sich auch trauen, ich sage jetzt mal, die eingefahrenen Autobahnen zu verlassen. Ne? Da gehört ja jetzt erstmal Mut zu, weil du weißt ja auch, am Ende des Jahres musst du abliefern. Deine Schüler müssen das und das an Leistungsspektrum drauf haben. Und da gehört ja auch einfach mal Mut zu, in Anführungszeichen ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich habe keinen Plan, ob es wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich die am Ende des Jahres da habe, wo sie sein müssen.
Ja, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Ich bin im Vertrauen, wie du letztens in dem tollen Video gesagt hast, ich bin im Vertrauen, alles andere funktioniert nicht. Und mit der bisherigen Methode klappt es ja auch nicht.
Ja.
Also, ne?
Ja, genau. Aber das, ich habe gestern ein Video gemacht über Komfortzonenerweiterung. Das ist nämlich genau das. Ich mache was, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, dass ich es kann. Also der Boris Grundl hat mich da sehr inspiriert. Der hat immer Jobs angenommen. Der wurde dann zum Beispiel als Verkaufsleiter angestellt. Und im Vorstellungsgespräch, können Sie das? Und er so, klar, safe. So, ne? Und dann Zusage kriegt nach Hause, Bücher gewälzt, Videos geguckt, weil... Ich habe keine Ahnung von Verkauf, sagt er, aber wenn ich anfange, kann ich das.
So. Ja.
Und also in meinem Business fühle ich mich auch gerade so und das hört sich auch so an, so nach dem Motto, kein Plan, aber bis Ende des Jahres haben wir das zusammen irgendwie hingekriegt.
Genau, wir finden das ja auch zusammen raus. Ich hatte auch schon mal die Schülerinnen gefragt, ob die Lust haben, mal einen Zwischenbericht auf dem Blog selber zu schreiben, so Birkenbiel aus Schülerinnensicht. Was für die so der große Unterschied ist und wir gucken auch, ne, welche Aktivität heißt das ja dann, welche Übungsart gefällt uns gut oder was können wir da auch verändern und ne, wir machen dann halt das Fliegenklatschen-Memory und haben dann da super Spaß. Wir machen die Rollenspiele dann. Also wir sagen dann auf Lateinisch dann irgendwie Hallo und Tschüss, aber nicht, weil ich dann sage, so, wir sagen das hier so, sondern weil die gefragt haben, wie heißt das eigentlich? Ja, dann sagen wir das jetzt mal.
Ja.
Und das gab es vorher einfach nicht. Das ist, also eine sagte, wir spielen und lernen dabei und das wäre ja irgendwie total cool.
Ja, aber das ist ja, dass wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Wir denken ja auch in Farbe und nicht in Schwarz-Weiß. Ne? Ja. Das Leben ist bunt und schön. Und überall da, wo es Spaß macht und spielerisch ist, das lernen wir ja auch. Deswegen funktioniert das ja.
Ja.
Ne? Das ist,
Ich glaube, der Vorteil bei der Methode ist auch, früher hat man dieses Vokabellernen auch so delegiert und gesagt, so heute machst du dann 5, morgen die nächsten 5. Ja. Und dann haben manche Schüler es gemacht und manche nicht. Die es nicht gemacht haben, hatten dann so die A-Karte. Und bei der Methode kann ich eigentlich alle Schritte im Unterricht abhaken. Also rein theoretisch müssten sie keine Hausaufgaben machen.
Wie geil. Und ist das jetzt viel Vorbereitungszeit für dich, weil das ja so ein ganz anderes Konzept ist?
Ja, ich dekodiere diese Texte selber. Das gibt es halt noch nicht zu kaufen. Das ist diese Wort-für-Wort-Übersetzung. Das ist so das Aufwendigste. Aber diese Audios aufzunehmen, ich mache das mit dem Handy, mit dem Diktiergerät, dann kommt das in Google Drive und dann habe ich einen QR-Code, der kommt auf diese Dekodierung drauf, dann haben die den. Und das war's. Und dann machen wir das die ganze Zeit, bis die das können und dann gehen wir in die Übungen, die wir in dem ganzen Zusatzmaterial haben. Da gibt's ja ganz viel. Überlegen uns selber noch was, worauf wir so Lust haben.
Ja. Großartig.
Ja, ja. Macht auch sehr viel Spaß.
Ich bin Fan. Ich möchte bei dir Latein lernen.
Sehr gern. Wir haben noch Platz.
Ich hatte erst einen großartigen Lateinlehrer. Da stand ich sogar in der Tat so 1-2. Da war ich echt so, oh. Und dann war ein Lehrerwechsel. Die neue Lehrerin, die haben wir immer Hornisse genannt.
Oh.
Die war... älteres Kaliber, hatte immer Stilettos an, also wirklich auch im tiefsten Winter, so richtig so eine Brille, deswegen Hornisse.
Ach, so. Okay.
Aber eine Markenbrille, Dior oder so, was richtig stylisch ist. Oben irgendwie ein Pelzmäntelchen und dann einen kurzen Minirock, so kamen die immer rein. So. Mhm. Die war echt schräg. Und ich kann mich noch nicht mal mehr an den Namen erinnern von ihr. So, wäre mein Lateinlehrer, der erste, der coole, den weiß ich noch. Das war Herr Grundel, der war mega. So, ja.
Und ja, deswegen weiß man den Namen auch noch, ne? Weil man die positive Beziehung hat.
Ja, genau. Und bei der Hornisse, schwupp, stand ich 5.
Ja, das ist natürlich auch oft doof, ne, für die Schüler. Also Lehrerwechsel, das ist immer auch so ein Stilwechsel. Wie ist der drauf? Welche Methoden machen wir da? Bei der Methode zum Beispiel gibt es nicht so viel Variation. Also... Das würde bei Lehrer B eigentlich ähnlich laufen.
Ja.
Das ist eigentlich auch was Cooles für die Schüler. Und sie könnten, wenn wir theoretisch einen Lehrerwechsel hätten in den nächsten Jahren, was ja eigentlich nicht geplant ist, aber wenn es so wäre, können die auch jederzeit in die alte Methode zurück, weil die dann selber dekodieren können. Und dann brauchen die nur jemanden, der die Texte einliest, kann ich ja auch noch machen.
Ja.
Und dann können die zu Hause einfach vorarbeiten.
Geht auch. Krass. Und das hast du dir selber beigebracht mit
Werner Lippenbeh? Genau, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe die Videos geguckt. Ich bin auch im Austausch mit der Karin Hohlenstein, die das für Englisch ganz groß macht in der Schweiz. Die ist auch Birkenbiel-Trainerin. Das ist auf meiner Agenda, dann ein Seminar da zu besuchen.
Ja.
jetzt komme ich gerade nicht so schnell in die Schweiz, aber das werde ich definitiv machen. Ich habe auch schon mal überlegt, selber dann Birkenbiel-Trainerin zu werden, weil das einfach so genial ist. Also es es ist genial.
Ja. Das wäre Grundlage, finde ich, für Schule. Also für, wenn wir darüber reden, das machen wir jetzt noch zum Abschluss, die Zeit rast so dahin, weil normal mache ich gar nicht immer so lange im Podcast, aber das ist gerade so spannend. Wenn wir jetzt mal rumspinnen würden, wie würde denn deine Schule der Zukunft aussehen? Also wir könnten das System ändern. Wir hätten die Macht. Und sagen, okay, das System, wie es jetzt ist, ist kacke. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört. Wir können innerhalb des Systems so viel Gutes bewirken, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Mhm. Aber jetzt wäre mal Wunschpunschzeit. Und wir sagen, wir machen eine neue Schule. Was wären für dich die Basics?
Also erstmal würde ich die Schüler zusammenlassen und nicht irgendwie nach 4 Jahren sagen, du gehst dahin, das ist Quatsch. A, sind die viel zu jung dafür. Also B, länger zusammenlassen. Und dann... auch das Sitzenbleiben abschaffen, das ist auch Quatsch. Hat ja noch nicht mal einen Effekt. Also wirklich diese Gemeinschaft halt wachsen zu lassen von den Kindern und die nicht ständig irgendwie auseinanderzureißen. weil die voneinander ja genauso viel lernen wie eigentlich im Unterricht sozusagen idealerweise. Ja, und dann müssen die eigentlich raus und beziehungsweise andere Leute auch rein. Ne, also öffnen. Das heißt, ich habe das fand ich so schön von der Ulrike Kegler, das Buch. Das ist die Ex-Schulleiterin von einer, auch einer Schule im Aufbruch in Potsdam. Und die machen dann für die Achter und Neuner, glaube ich, diese Schule am Schlänitzsee, wo die halt rausgehen, wo die wirklich Hand, ne, die machen was mit Hand und wenden dann diesen Unterrichtsinhalt darauf an, weil das einfach in der Altersphase gerade so ansteht. Und dieses Theoretische, das ist für die einfach nichts. Ne? Das kannst du in der Oberstufe immer noch machen, wenn du willst. Aber selbst da brauchen wir viel mehr Projekte. Also ich finde auch eine neue Oberstufe geil, ne? Dass die viel mehr selber arbeiten, viel mehr in Themenschwerpunkten arbeiten, statt in Fächern. Dass man die eigentlich mehr begleitet, als dann da vorne steht und sagt, heute ist das und das dran.
Ja. Das finde ich ja, eigentlich auch cool. Fachübergreifend. Ne? Das sagt man ja auch, wenn man, ich sage jetzt mal, über unser Klimawandel redet, in welches Fach packt man das denn? Weil eigentlich ist da Erdkunde mit bei, ist Physik mit bei, ist Biologie mit bei, es ist Chemie mit bei, es ist Politik mit bei. Also wenn wir es, ne?
Und ja, eigentlich passt es überall rein.
Genau. Und das dann auch als ein, also am Leben fächerübergreifend sozusagen.
Genau. Und dazu gehört dann auch, dass dann entsprechende Menschen in diese Schule reinkommen. Also da in Potsdam sind auch viele angestellt, die eigentlich Handwerker waren oder Künstler sind und die bringen dann so die Expertise mit rein. In dieser Schule am Schlänitzsee ist halt auch ein Landwirt angestellt, der dann mit den Schülern das erarbeitet, weil Lehrer das natürlich auch nicht alles so können, weil sie erstmal Lehrer sind. Aber solange die Lehrer so ausgebildet werden, brauchen wir die Leute dann eben. Ne? Und dann sind die Schulen eigentlich so das Zentrum einer Kommune. Das sind die schönsten Gebäude, die man hat und dann geht jeder ein und aus. Die Bibliothek ist da auch drin, ne? Und nicht nur dieses ne, vormittags, wenn man Kinder auf der Straße sieht, wieso sind die nicht in der Schule, da ist irgendwas falsch. Ja. Ne, sondern das ist das Zentrum, da gehen einfach alle hin.
Ja, das finde ich schön. Das ist ein schönes Bild, Zentrum der Kommune. Und alle, das, cool. Und dann, du sagst, solange die Lehrer noch so ausgebildet werden, da sind wir beim Schritt 2, wenn wir so eine Schule haben wollen, wie müssten wir denn Lehrer ausbilden?
In allererster Linie erstmal mit sich selbst beschäftigen lassen, also Persönlichkeitsentwicklung en masse. erstmal gucken.
Nase.
Ja, weil damit entschärfen wir ja alles, entstehen ja manche Dinge gar nicht erst. Und dann müssen die eigentlich natürlich viel mehr Praxis haben, ne? Weil es gibt einfach zu viele, die im Ref merken, ist vielleicht doch nichts. Da habe ich schon Jahre studiert. Das ist natürlich schade. Ja. Für die Schülerschale und für den Menschen selber, ne? Also mehr Praxis. Und eigentlich dürften wir auch nicht so auf unsere Fächer pochen. Also eigentlich müssten wir uns als Weiterentwicklungsexperten sehen bei uns selber, dass wir das bei den Schülern anregen und Beziehungsexperten sein. Und dann kann man sich noch aussuchen, was man thematisch gerne macht. Aber das würde ich erst am Ende irgendwie positionieren.
Ja, also würde ich unterschreiben, großer Teil Persönlichkeitsentwicklung und auch der Teil, ich sage jetzt mal so ein bisschen Entwicklung, aber das geht ja mit der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen einher, Entwicklungspsychologie und
so. Ja, natürlich.
Was brauchen die Kinder überhaupt, auch Kinder und Jugendliche wieder verstehen zu lernen? Ne? Ich weiß, ich habe damals 3 Semester auf Lehramt studiert, ich habe es dann geschmissen, weil ich wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und ich hatte das Gefühl, ich werde zum Fachidioten und ich wollte kein Fachidiot sein. Ich wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. So, und dann habe ich gedacht, nee.
Genau, also es gibt da ja auch ein Glück verschiedene Berufsbilder noch, ne? Wenn man jetzt sagt, gerade dieses Notengeben und so ist nicht so seins, dann kann man das ja auch eigentlich noch anders machen. Aber ja klar, also
Entwicklungsstudie braucht man natürlich. Zukunftsvision Schule gäbe es ja auch vielleicht gar nicht so Noten.
Genau, also zwischendurch braucht die eigentlich eh keiner. Ne? Wenn man will, kann man vielleicht nach Klasse 10 machen, weil, weiß ich auch nicht, ne? Aber vorher braucht man eigentlich keine, finde ich.
Ja.
Oder irgendwie anders. Also irgendeine Form von Rückmeldung vielleicht, aber
Rückmeldung finde ich gut. Eine Rückmeldung, wo man steht, aber dann ist man ja auch viel schneller, wenn man an Rückmeldungen geht, an den Interessen und Begabungen und Fähigkeiten. Es geht ja darum, weißt du, wofür, klar, ich hatte Mathe-Leistungskurs, weil das schien mir am einfachsten, aber wofür braucht man Integralrechnungen? Also wenn ich nicht gerade eine Affinität dazu habe und Informatik studieren will, ist es ja völlig sinnfrei.
Das sagen ja auch immer ganz viele in der Oberstufe. Ne? Letztlich ist die Schule halt so angelegt, weil das dieses Allgemeinwissen ist. Alles, was mal irgendwie erdacht wurde, sollten die irgendwie lernen. Aber ja, da kann man schon fragen, ob man da nicht viel mehr Schwerpunkte ermöglichen kann und sagen, ne, die das wollen, die machen das, aber die es nicht wollen, die lassen es halt einfach.
Ja.
Die machen dann mehr in einem anderen Thema, was die Mathematiker aber dann vielleicht nicht machen.
Und würdest du an so einer, wenn man so eine Schule spinne, auch so Fächer sehen wie, ich sag jetzt mal, wie mache ich einen Lohnsteuerjahresausgleich?
Ach ja, da habe ich mich jetzt auch noch so reingefuchst. Ich finde eigentlich geiler, sowas grundsätzlich, also was denke ich eigentlich über Geld? Was denke ich eigentlich über Menschen? Ne? Wie gehe ich mit Menschen? Also Beziehungstraining irgendwie, Geldtraining, so was ist Geld eigentlich? Letztes ist es ja nur Energie, wenn man so will.
Ja.
Was will ich damit anstellen? Wofür will ich das überhaupt verdienen? Ne? Ja. Manche sagen, ja, ich fahre in 3 Jahren mit einem dicken Mercedes vor und sage, ja, und wofür? Was ist dann? Also, was ist dann anders? Ne? Also sagt Geld was über mich aus, dass wir über sowas eigentlich mal reden. Und dann Glück zum Beispiel als Schüler, das finde ich ja toll.
Ja.
So eine Glück-AG oder so, das mache ich auch immer mal.
Ja, das ist auch mega, das stimmt. Ja, aber da geht es ja wieder um letztendlich um Persönlichkeitsentwicklung und Mindset, ne? Dass ich dann weiß, warum will ich das Auto und was ist denn überhaupt Geld? Und dann erschließt sich ja eigentlich fast alles andere auch.
Ja, ja, und warum auch nicht mal irgendwie einen Workshop für, weiß ich nicht, Steuererklärung machen? Wieso nicht? Ja. Ne, für die, die auch Unternehmer werden wollen, das finde ich eigentlich auch interessant. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich als Oberstufenlehrerin müsste ja eigentlich auch ganz oft die Schüler ansprechen, ne, habt ihr irgendwie eine Idee oder wer will mal Unternehmer sein? Weil das wird ja in der Schule auch gar nicht gefördert. Ja. Aber das ist das Sozialste, was man machen kann, ist eigentlich Unternehmer sein. Ne? Man schafft Arbeitsplätze für andere Menschen und über den Gewinn, den man macht, schafft, also ne, gibt man Steuern an den Staat. Also geht sozialer? Ich glaube nicht.
Ja, aber es würde nie als Sozialberuf zählen.
Nee, geht in Deutschland nicht. Ne? In Deutschland ist der Chef der arrogante Ausbeuter oder so. Ja. Dabei wird nicht berücksichtigt, was der eigentlich für die Gesellschaft macht.
Ja, ja, manchmal sind es aber auch arrogante Ausbeuter.
Ja, das stimmt. Es gibt ja in jeder Branche, ne, gibt es schwarze Schafe, natürlich. Aber so grundsätzlich könnte man auch mal auf den Standpunkt stehen, dass Unternehmer eigentlich auch sehr sozial sind.
Ja.
Außer ja, ne, die zahlen dann hier irgendwie keine Steuern in Europa. Großen Konzerne, das ist natürlich wieder was, das kriegen Jugendliche mit.
Ja, ja, aber du hast recht, es gibt in jedem Beruf solche und solche. Ne? Es gibt Lehrer, ne, und Lehrer.
Ja.
Es gibt Unternehmer und Unternehmer. Also
genau.
Ihr könnt auch bei mir als Psychotherapeutin sagen, da gibt es auch Kollegen, für die muss ich mich fremdschämen.
Genau. Und dann könnte man vielleicht einfach die Idee davon streuen, dass das eigentlich auch eine schöne Option ist, das zu machen. Einfach, wenn die Ideen haben, das auch mal umzusetzen.
Ja. Ja, klar. Cool. Großartig. Hast du einen Schlusssatz an die Hörer sozusagen? Lehrer, Erzieher, Eltern, den Teil haben wir jetzt nicht berücksichtigt, aber ich glaube, jetzt wird es echt viel zu lang sonst.
Ja, das stimmt.
Machen wir vielleicht nochmal eine zweite Runde. Aber was würdest du gerne mitgeben als Gedanken?
Ich würde sagen, wenn wir für alle ein erfolgreiches und erfülltes Schulleben wollen, ne, dann müssen wir zuallererst uns mit uns selbst beschäftigen und dann gucken, wie können wir die Beziehung zu dem Gegenüber irgendwie stärken. Das ist das A und O. Und der Rest ergibt sich.
Hätte ich besser nicht sagen können. Und wenn ihr mehr von der liebe Anne-Marie hören, sehen wollt, dann müsst ihr ihren Blog abonnieren. Kann man das abonnieren?
Ja, ne? Ja, man kann auch den Newsletter abonnieren, den an dem feile ich auch noch. Ich habe aber auch eine Facebook-Seite, da stelle ich auch die neuen Artikel mal rein. Aber der Blog, ne, beziehungsweise -schule.de, der ist schon so das Zentrum von allem.
Ja, also du gibst mir gleich die Shownotes, die da, wo man dich überall findet.
Ja.
Ja. E-Mail und ein Foto, dann schreiben wir das alles unten drunter und ihr braucht nur auf die Links zu klicken und dann seid ihr überall da, wo die Anne-Marie auch ist.
Genau. Ich freue mich.
Und wenn du mehr Impulse brauchst, dann sei herzlich eingeladen zur Bildungsevolution bis zum 15.11. Jetzt muss ich überlegen, wann kommt der Podcast so? Ja, bis zum 15.11. gibt es noch die Early-Early-Bird-Tickets, also seid dabei, weil da gibt es mehr von genau dem, was wir heute hier gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und danke fürs Zuhören und Zugucken und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!